Der Friede Gottes, die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Mit welcher Perspektive lebst du eigentlich jeden Tag? Was ist deine Erwartung an das Leben? Vielleicht sind hier einige hier, die sagen, naja, ich erwarte mir eigentlich noch ein paar zufriedene Jahre. Vielleicht sagt jemand, ich möchte gerne beruflich noch weiterkommen. Oder jemand sagt, Hauptsache der Familie geht's gut. Oder jemand ist hier, der sich nach einer Partnerschaft oder der großen Liebe sehnt. Was ist deine Perspektive? Das ist die persönliche Frage. Was ist die große, die globale Perspektive, unter der wir leben? Wenn wir so in die allgemeinen Nachrichten schauen und die allgemeine Stimmung wahrnehmen, dann würden wir sagen, naja, die globale Perspektive, jetzt habe ich mich beinahe schon freudianisch versprochen, ist Katastrophe. Klimawandel, Handelskrieg, Wohlstandsverlust durch Rezession, dadurch Angst vor Zuwanderung, Angst vor Krieg, Aufrüstung, nur noch die mächtigen, die militärisch mächtigen Staaten können gestalten auf der Welt. Und sei es Friedensverhandlungen über die Ukraine, ohne die Ukraine selbst und ohne Europa. Eine Studie aus dem Winter 2021-22 unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Deutschland, repräsentativ wurden dort befragt, diese jungen Menschen, hat ergeben. Also man hat gefragt nach den Wünschen und Sorgen, die sie so bewegen. Eine große Mehrheit hat Angst. Und zwar Angst vor allem vor Krieg, 68%. 56% der jungen Menschen haben gesagt, sie würden lieber in der Vergangenheit leben, weil es in der Vergangenheit nach ihrem Weltbild mehr Sicherheit gab, weniger Krisen, weil die Menschen früher einfach glücklicher waren. Das ist besorgniserregend, wenn junge Menschen, wenn die junge Generation so auf ihr Leben und ihre Zukunft schaut. Unser Predigttext heute führt uns zurück in eine Zeit lange her, ins 8. Jahrhundert vor Christus. Da hat der Prophet Jesaja gelebt und er hat gelebt und die Bücher, also das Buch Jesaja mit den unterschiedlichen Teilen ist entstanden in einem Jahrhundert, das für die Menschen dort damals geprägt war von Krieg, Zusammenbruch und Zukunftsangst. Gar nicht so viel anders wie für viele von uns heute. Ich lese den Predigttext, Jesaja 2, die Verse 1 bis 5. In einer Vision sah Jesaja, der Sohn des Amos, wie es Juda und Jerusalem ergehen wird. Es werden Tage kommen, da steht der Berg mit dem Haus des Herrn felsenfest. Es ist der höchste Berg und er überragt alle Hügel. Und dann werden alle Völker zu ihm strömen. Viele Völker machen sich auf den Weg und sagen, auf, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus, in dem der Gott Jakobs wohnt. Er soll uns seine Wege lehren, dann können wir seinen Pfaden folgen. Denn von Zion her kommt Weisung, das Wort des Herrn geht von Jerusalem aus. Er sorgt für Recht unter den Völkern. Er schlichtet Streit zwischen mächtigen Staaten. Dann werden sie Pflugscharen schmieden aus den Klingen ihrer Schwerter. Und sie werden Winzermesser herstellen aus den Eisenspitzen ihrer Lanzen. Dann wird es kein einziges Volk mehr geben, das sein Schwert gegen ein anderes richtet. Niemand wird mehr für den Krieg ausgebildet. Auf, ihr Nachkommen Jakobs, lasst uns schon jetzt im Licht des Herrn leben. Ich höre vor meinem inneren Ohr, wie Jesajas Zeitgenossen unter dem Eindruck von Krieg und politisch beängstigten Zusammenbrüchen und Umwälzungen, wie sie ihm sagen, du Traumtänzer, du bist ein religiöser Spinner. Schau dich doch mal um in der Welt. Und irgendwie höre ich vor meinem inneren Ohr genauso, wie wir heute sagen, zu einem solchen Text, Jerusalem, der Berg Zion, als ein Ort, zu dem alle Völker hinziehen, weil sie sagen, von hier geht Friede aus. Wie wir sagen, du Traumtänzer, du religiöser Spinner, schau dich doch mal um in der Welt, wie es wirklich ist. Juda und Jerusalem sind auch in unseren Tagen, wie damals bei Jesaja, kein Ort des Friedens. Die Nachkommen Jakobs, das ist das Volk Israel. Und man kann einen solchen Text, finde ich, heute gar nicht hören, ohne dass einem sofort die aktuellen politischen Ereignisse im Nahen Osten aufploppen. Dazu möchte ich ein paar Dinge sagen, auch wenn ich nicht tagespolitisch predigen will heute. Erstens, die Not in Gaza in unseren Tagen ist furchtbar groß und die Menschen dort brauchen dringend Hilfe. Aber wir dürfen nicht auf den Mechanismus hereinfallen, der Täter zu Opfern stilisiert. Zweitens, ich bin kein Fan persönlich, das ist jetzt eine persönliche Aussage, das kann jeder von euch anders sehen. Ich selber bin kein Fan der Netanjahu-Regierung und ich glaube, dass seit dem 7. Oktober 2023 einige falsche Entscheidungen getroffen wurden durch diese Regierung. Aber drittens, wir alle erleben eine deutlich einseitige Berichterstattung. Einseitig in den meisten Medien, die wir so zugänglich haben. Einseitig durch Weglassen, durch Vereinfachen und dadurch, dass ungeprüft Hamas-Narrative bis hin zu Opferzahlen übernommen werden. Und so werden auch aus Tätern Opfer gemacht. Und Israel steht da in unserem öffentlichen Bild wie der erbarmungslose Aggressor. Ich möchte viertens an dieser Stelle sagen, die Wirklichkeit ist viel komplexer. Aber es ist sehr, sehr mühsam, diese Wirklichkeit zu erkennen, zu finden und herauszulesen aus den vielen widersprüchlichen Meldungen und Nachrichten. Fünftens, wir als Christen sind verbunden mit Israel. Wir sind nicht neutrale und schon gar nicht selbstgerechte Beobachter und Kommentatoren dieser Situation. Unser Glaube an Christus, den jüdischen Messias, nimmt uns mit hinein in die einzigartige Geschichte Gottes mit Israel und in diese einzigartige Beziehung. Und letztens, es sind Jüdinnen und Juden, die auf der ganzen Welt und auch bei uns heute Angst haben müssen, etwa in bestimmten Stadtteilen unserer Großstädte sich als Juden erkennen zu geben. Es sind Jüdinnen und Juden an unseren Universitäten, die angefeindet, gecancelt und, wie in der Vergangenheit geschehen, zusammengeschlagen werden. Es sind die Juden bei uns, die bedroht sind. Und wir als christliche Kirche, wie verhalten wir uns dazu? Wir leiden mit. Wir ringen mit um Gerechtigkeit und Lösungen, die besser sind als die, die bisher gefunden wurden im Gazakrieg. Und wir hoffen mit, dass Gott sein Volk schützen möge, aber dass er auch die leidenden Menschen in Gaza und die vielen unschuldigen Opfer auf beiden Seiten dieses Konflikts sehen und retten möge. Zurück zu Jesaja. Ist es aus der Zeit gefallen, einen solchen Text über die Zionswallfahrt heute zu predigen? Wenn ja, dann genauso wie damals, als Jesaja die Worte gesprochen hat. Jesaja hat das Kunststück vollbracht oder zu vollbringen versucht, gleichzeitig festzuhalten an der Berufung des Volkes Israel. Aber er hat dieses Festhalten und dieses Hoffen auf Israel und auf Gott, der Israel führen möge, verbunden, gerahmt mit Kritik am Zustand von Jerusalem, am Zustand des Volkes, wie es zu seiner Zeit war. Ein paar Kapitel später heißt es im Jesaja-Buch: Der Weinberg des Herrn Zebaoth, das sind die Bewohner von Israel. Die Leute von Juda, sie sind sein Lieblingsgarten. Und jetzt kommt's. Der Herr wartete auf Rechtsspruch in diesem Garten. Doch seht her, da war Rechtsbruch. Er wartete auf Gerechtigkeit, doch hört nur, wie der Rechtlose schreit. Jesaja sagt nicht, dass Jerusalem ein Ort des Friedens schon sei, sondern er wartet auf eine Verwandlung. Er erhofft eine Verwandlung dieses Ortes. Und am Ende des Predigttextes, den ich gerade gelesen habe, fordert er die Menschen auf, Teil dieser Verwandlung zu werden. Unser Predigttext beginnt mit diesem Vers. Es werden Tage kommen. Und da steht im Hebräischen eine sehr schöne Formulierung. Beachrit Hayomim heißt so viel wie auf der Rückseite der Tage. Am Ende der Tage, das heißt nicht am Ende der Welt, sondern es heißt, dass Gott diese Welt zu einer Vollendung führt. Und das ist etwas anderes. Gott hat ein gutes Ziel mit der Welt. Das ist die Hoffnung, die Jesaja trägt und die er hineinruft in die ungerechten und furchtbaren Zustände seiner Zeit. Gott hat ein gutes Ziel mit dieser Welt und dieses Ziel ist Shalom. Und Shalom ist ein Friede, der entsteht aus der Einheit von Gerechtigkeit und Wohlergehen, Vergebung und Wahrheit. Wohlergehen, Gerechtigkeit, Versöhnung und Wahrheit, das ist Shalom und das ist das Ziel, das Gott mit dieser Welt hat, so sagt es Jesaja. Und deswegen spricht er vom Ort, vom Berg Zion als einem Ort, der für den Frieden der Welt entscheidend ist. Weil der Berg Zion, das war zu seiner Zeit der Ort, wo das Haus Gottes stand. Und so spricht er von dieser Zionswallfahrt, wo die Herrscher der Welt zu diesem Berg kommen, friedlich. Auch beim Propheten Micha etwa gibt es dieses Bild. Zion, das ist ein besonderer Ort in der Bibel. Ursprünglich war dies ein Berg, auf dem die Burg eines kleinen Stammes der Jebusiter stand. Später dann, als Israel in das Land hineinzog, wurde es zur Davidsstadt. Er machte es zur Hauptstadt von Israel. Nach David entstand dort der Tempel auf dem Berg. Und Tempel und Zion, das wurde zu einem einheitlichen Begriff. Und später dann etwa im Exil in Babylon oder nach der Zerstörung des Tempels, der endgültigen im Jahr 70 nach Christus und der Zerstreuung des Volkes Israel, wurde Zion zum Sehnsuchtsort für das Volk Gottes. Und wenn wir heute von Zion sprechen, dann meinen wir nicht nur Tagespolitik, nicht nur die Frage der Kriege, die geführt werden und ob man nicht viel andere Lösungen finden müsste. Wenn wir heute von Zion sprechen, dann meinen wir auch, dass wir in der Welt, in der Menschheit keinen Frieden finden ohne Gott. Es geht nicht ohne Gott. Dafür steht Zion. Der Mensch ist nicht das Maß der Dinge. Und wo wir denken, wir seien es, da wird niemals Shalom entstehen. Viele Völker machen sich auf den Weg, sagt Jesaja, und sie sagen, auf, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus, in dem der Gott Jakobs wohnt. Er soll uns seine Wege lehren. Dann können wir seinen Pfaden folgen. Denn von Zion her kommt Weisung. Das Wort des Herrn geht von Jerusalem aus. Er sorgt für Recht unter den Völkern. Er schlichtet Streit zwischen den Mächtigen. Die Völker kommen, ist alles in Ordnung? Okay. Die Völker kommen aus eigenem Entschluss. Sie kommen nicht aus Zwang, weil sie überwältigt besiegt worden wären. Sie kommen aus eigenem Entschluss und sagen, auf, lasst uns hinaufziehen. Warum? Weil Gott Gerechtigkeit schafft. Weil das Wort des Herrn vom Zion her zu hören ist. Weil Gott den Streit zwischen den Staaten schlichtet. Der Zionsberg, dieser Ort, die Stadt Jerusalem, sie ist auch der Ort des Kreuzes. Und wir Christen glauben, dass Gott im Kreuz, im Sterben Jesu und in seinem Auferstehen auf geheimnisvolle Weise das genau getan hat, was wir brauchen für Shalom, versöhnende, sich hingebende Liebe zeigt sich in diesem Kreuz. Die Gerechtigkeit Wie Gott sie wirkt, zeigt sich in diesem Kreuz. Und so ist für uns das Kreuz, das auch mit diesem Ort Zion verbunden ist, der Ort, von dem Shalom ausgeht, Friede. Aber das ist nun 2000 Jahre her und wo ist der Friede? Warum hat Gott das nicht längst alles vollendet? Ich stelle diese Frage und ich habe selber keine wirklich endgültige Antwort darauf. Ich stelle nur eines fest an unserem Gott, dass er oft einen indirekten Weg geht. Dass er die Dinge oft anders macht als wir. Wie erreicht Gott seine Ziele? Die Bibel erzählt davon, dass er Menschen mitnimmt auf seinem Weg. Abraham und Mose und Jesus und die Gemeinde und uns. Lebt als Kinder des Lichts. So erreicht Gott seine Ziele. Auf einem indirekten Weg. Wie hat Jesus das formuliert? Wer das Leben gewinnen will, wird es verlieren. Wer aber das Leben um meinetwillen verliert, wird es gewinnen. Ein indirekter Weg. Oder an anderer Stelle sagt Jesus, was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sich selbst verliert und Schaden nimmt an seiner Seele? Ein indirekter Weg. Oder trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird dir Wohlstand und ein Dach über dem Kopf und was du brauchst zum Leben dazu geschenkt werden. Wir sehnen uns immer nach Abkürzungen. Wir wollen alles möglichst schnell. Wir wollen schnell viel Geld verdienen. Wir wollen, dass das mit dem Essen machen schnell geht. Wir wollen schnell einen Partner finden, schnell Erfolg haben, schnelle Heilung, wenn wir krank sind und schnelles Glück. Und ganz oft ist das, was wir schnell wahrmachen oder wahrzumachen glauben, nicht besonders nachhaltig. Ich glaube, dass Gottes Wege nachhaltiger sind. Er will uns mitnehmen. Und deswegen ist das nicht einfach geschehen. Aber Versöhnung und Gerechtigkeit suchen, das heißt, von sich selber wegschauen auf das, was er möchte und sagt. Das heißt, sich anderen schenken. Das heißt, Kranke pflegen. Das heißt, den Einsamen zuhören. Das heißt, teilen mit denen, die weniger haben. Beschenken, verzichten, Treue im Kleinen. Sich für das Glück anderer einsetzen. Das heißt es, nach Gottes Willen zu leben. Das ist Wandeln im Licht. Das ist der Weg der Liebe. Selbstlosigkeit nicht von anderen fordern, sondern selber leben. Und so ist Shalom nicht einfach ein Ergebnis von politischen Programmen und auch nicht einfach durch Gewaltverzicht und Pazifismus erreichbar. Shalom entsteht da, wo wir uns mitnehmen lassen in die große Bewegung Gottes mit dieser Welt zu seinem Ziel hin. Versöhnung und Gerechtigkeit leben. Da, wo wir es können. Zum Schluss. Dieses Bild, diese Skulptur steht vor den Vereinten Nationen in New York. Sie ist ein Geschenk Russlands an die Vereinten Nationen. Schwerter zu Pflugscharen. Ich finde, dass diese Skulptur von Jewgeni Vucetic, so heißt er, irgendwie anstrengend aussieht. Da ist eine große Kraftanstrengung drin. Vermutlich ist der Weg des Friedens nicht anders möglich. Auf, ihr Nachkommen Jakobs, und wir dürfen uns dazu zählen. Lasst uns schon jetzt so leben. Wandelt als Kinder des Lichts. Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit wachsen daraus. Amen.